Liebe Gemeinde, die Bibel begegnet uns mit einem frischen Realismus. Sie liefert uns farbige Lebensbilder, ehrliche Porträts. Sie leistet sich die ungeschminkte Wirklichkeit. Und darum müssen wir auch nicht lange herumdrucksen, wenn uns jemand fragen sollte, warum macht ihr das? Was soll das bringen? Diese Predigtreihe über die Könige Israels unter der Überschrift Schurken, Opportunisten, Gottesmänner. Was habt ihr davon? Zum Vergleich. Die Herzschmerz-Stories der Illustrierten, also über Königin Elisabeth und Prinz Charles und ihre königlichen Kollegen aus aller Welt, die interessieren uns ja auch nicht. Das unterstelle ich jetzt mal. Also wer sich wann mit wem liiert, wer seine Segeljacht zu Schrott gefahren hat, wer sturzbetrunken von den Leibwächtern heimgebracht wurde, wer sich auf einem Wohltätigkeitsbazar eine Schlägerei geliefert hat, wer wohin in Urlaub fährt, das alles geht uns nichts an, da haben wir auch nichts davon. Das ist langweilig. Außerdem weiß man ja nie, wie zuverlässig die Meldungen in den bunten Blättern wirklich sind, wie authentisch die Informationsquellen. Bei den Königsberichten der Bibel ist das völlig anders. Da wissen wir, die Fakten stimmen. Die Berichte sind authentisch, im Guten wie im Bösen. Wir haben ja zu den Königen zwei große Geschichtswerke in der Bibel, das erste und zweite Buch der Könige und das erste und zweite Buch Chronik. Und die beiden ergänzen sich wunderbar und liefern jeweils nochmal zusätzliche Informationen und Hintergründe. Also, die Fakten stimmen. Mit jedem König erfahren wir zugleich etwas über Gott. Also, wie Gott mit ihm gehandelt hat, wie Gott seine Biografie bewertet. Und weil ja der Heilige Geist hinter all diesen Texten steht, weil auch für die Königsberichte gilt, was Paulus in 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und darum ist sie eben absolut zuverlässig und irrtumslos. Darum dürfen wir sicher sein, dass Gott mit diesen Berichten durch den Heiligen Geist auch auf unser Herz zielt. Selbst wenn wir keine Könige oder Politiker sind, haben wir doch nicht wenig mit diesen Protagonisten hier gemeinsam. Ein Herz mit allem, was sich darin einnisten kann. Stolz, Angst, Liebe, Pläne, Intrigen. Und an der entscheidenden Stelle sitzen wir ohnehin alle in einem Boot. Unser aller Leben gelingt oder scheitert an der einen Frage, in welchem Verhältnis stehe ich zu dem lebendigen Gott der Bibel. Da sitzen wir sowieso in einem Boot. Und darum können uns die Königsberichte der Bibel, selbst wenn sie uns wie heute ins 9. Jahrhundert vor Christus führen, darum können uns diese Königsberichte doch so nahe rücken. Mit Asa gehen wir heute in den Süden Israels zurück. Sie wissen ja, nach Salomo war es zu dieser bitteren Spaltung gekommen. Nordreich hier, Südreich dort. Und zuletzt hatten wir uns vor allem im Norden aufgehalten, mit den Predigten über Ahab und seine Frau Isabel und die Auseinandersetzung mit Elia und wie sie Naboth seinen Weinberg geraubt und ihn umgebracht haben. Heute gehen wir also wieder in den Süden zurück und schauen nach, wie sich dort in der Zwischenzeit die Lage entwickelt hat. Als Ahab im Norden reagiert, ist zeitgleich im Süden ein gewisser Josaphat am Ruder. Auch ein sehr interessanter Mann, der wird uns in den letzten Predigten vor den Ferien beschäftigen. Endlich mal ein Lichtblick, wird man sagen, wenn man Josaphat sieht. Aber vorher, also heute, müssen wir unbedingt noch Josaphats Vater Asa kennenlernen. Der war auch eine gestandene Figur. Allein schon die Länge seiner Amtszeit hebt ihn aus der Menge der anderen Könige oder vieler Könige heraus. 41 Jahre König. Außer ihm haben das im Südreich nur noch zwei andere Könige geschafft. 41 Jahre, dagegen nehmen sich die 16 Jahre Kanzlerschaft von Helmut Kohl vergleichsweise bescheiden aus. Und in diesen 41 Jahren ist viel passiert. Erfreuliches und Erschreckendes. Zeitweilig dürfte Asa sein Leben empfunden haben wie eine Achterbahnfahrt. Es ging rauf und runter, es gab Licht und Schatten. Manche Ereignisse haben ihn überrascht, Und an anderen hat er selbst gehörig mitgedreht. Und an Asa können wir sehr schön dieses Grundgesetz studieren, nämlich dass unser Leben ständig in Bewegung ist. Egal, ob wir das wollen oder nicht. Es gibt keinen Stillstand. Es gibt keine Statik. Obwohl wir uns das ja manchmal wünschten, dass wir sagen, jetzt, so müsste es immer bleiben. Solche Momente kennen Sie bestimmt auch, dass Sie sagen, jetzt könnte die Zeit eigentlich stehen bleiben. Ja, jetzt, so müsste es immer sein. So müssten wir das Leben festhalten können bis in alle Ewigkeit. Denken wir doch manchmal. Aber wir wissen, das ist Illusion. Und manchmal sind wir natürlich auch froh, dass es weitergeht. Dass wir sagen, boah, gut, dass wir da nicht stehen bleiben müssen. Unser Leben ist immer in Bewegung, immer in Entwicklung. Und wenn wir nicht bewusste Schritte gehen, dann werden wir geschoben. Von anderen Leuten, von den Umständen. Immer in Bewegung. Und die Frage ist nur, wohin bewegen wir uns? Wohin bewege ich mich? In welche Richtung ist Ihr Leben zurzeit unterwegs? Wohin weist das Gefälle? Und was bedeutet das für Ihr Verhältnis zu Gott? Wie entwickelt sich das? Unser Alltag täuscht uns ja manchmal so eine falsche Gemächlichkeit vor. Ja, man hat sich eingerichtet, man hat seinen Weg gefunden. Nun läuft alles in festen Bahnen, ohne große Veränderungen, denken wir. Aber im geistlichen Leben ist das schon mal auf keinen Fall so. Da ist immer in Bewegung. Da ist immer Bewegung. Das ist immer in Bewegung. Und darum kann uns das bewegte Leben von diesem Asa helfen, über unsere Bewegung, über unsere Schritte nachzudenken. Heute Morgen. Und das Thema wird lauten, Glaube macht Schritte. Das ist die Überschrift heute Morgen. Glaube macht Schritte. Und an Asa, da können wir ablesen, was gute Schritte sind. Sie haben den Bericht in Auszügen vor sich. 2. Chronik, Kapitel 14 bis 16. Ich empfehle es sehr, nochmal im Zusammenhang zu lesen. Und dann der Parallelbericht dazu ist 1. Könige 15. Aber ausführlicher werden wir über ihn informiert im 2. Chronikbuch. Gute Schritte. Wir lesen aus Kapitel 14 in 2. Chronik die ersten 4 Verse. Und Asa tat, was recht war und dem Herrn seinem Gott wohlgefiel und entfernte die Altäre der fremden Götter und die Opferhöhen und zerbrach die Steinmale und hieb die Bilder der Aschera um und gebot Juda, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, suchten und täten nach dem Gesetz und Gebot. Und er entfernte aus allen Städten Judas die Opferhöhen und die Rauchopfersäulen und das Königreich hatte Ruhe unter ihm. Und parallel dazu aus 1. Könige 15 noch die Verse 9 bis 10. Im 20. Jahr Jerobeams, des Königs von Israel, da wurde Asa König über Juda, also über den Süden, und regierte 41 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Maacha, eine Tochter Abishaloms. Und Asa tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David. Also wer die Königsgeschichte des Südreichs in der Zeit vor Asa kennt, der reibt sich die Augen, wenn er das liest. Denn angesichts der Vorfahren konnte man nicht damit rechnen. Absolut nicht. Der Urgroßvater Salomo, der hatte das Volk während seiner letzten Amtsjahre in den Götzendienst verstrickt. Der hatte viel von dem zerstört, was er vorher aufgebaut hatte. Und Asas Großvater Rehabiam, der hatte bereits von Salomo ein innerlich marodes Reich übernommen und Rehabiam hatte nicht die Kraft und nicht die Autorität, das Imperium zusammenzuhalten. Unter seiner Ägide kam es dann zu dieser traurigen Spaltung in Nordreich und Südreich, in Israel und Juda. Und Sie können zu Rehabiam, wenn Sie sich da nochmal informieren wollen, die Predigt vom 29. April über www.beg-hannover.de nochmal hören. Da erfahren Sie seine Lebensgeschichte. Und während sich also jetzt die 10 Stämme als Nordreich abspalteten, blieben Juda und das kleine Benjamin als Südreich zurück. Aber nicht einmal in diesem verkleinerten Machtbereich hat Rehabiam gut Regiment geführt. Sein Hauptproblem war sein zerstörtes Verhältnis zu Gott. Er machte nicht mal den Versuch, den Götzendienst zu beseitigen. Es war ihm kein Herzensanliegen, Gott zu suchen. Überhaupt nicht. Tja, und die nächste Generation hat es leider nicht viel besser gemacht. Asas Vater, Abia, konnte zwar einige militärische Erfolge gegen das Nordreich erringen, aber die geistliche Situation des Volkes, und das ist ja viel wichtiger, die geistliche Situation, wie sie zu Gott standen, die hat er auch nicht reformiert. Nur 3 Amtsjahre waren ihm vergönnt und sein Abschlusszeugnis in 1. Könige 15, 1-3 ist kurz und trostlos. Da heißt es, im 18. Jahr des Königs Jerobeams wurde Abia König über Juda und regierte 3 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Maacha, eine Tochter Abishaloms. Also das war die Mutter Abias und letztlich die Großmutter Asas. Und man konnte immer Mutter sagen, wenn man eine Vorfahrin meinte, egal ob das jetzt Mutter oder Großmutter war. Und er wandelte in allen Sünden seines Vaters, die dieser vor ihm getan hatte. Und sein Herz war nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Also seines Vorfahren David. Tja, das war's dann. Und dann also unser Asa, Sohn des Abia, Enkel des Rehabiam, Urenkel des Salomo. Was wollen Sie da erwarten? Wie der Vater, so der Sohn, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Umso mehr freut es uns, wenn wir dann weiterlesen. Und wenn dann plötzlich in 1. Könige 15, Vers 11 steht, und Asa tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David. Asa ist der erste König seit David, über den das wieder gesagt wird. Er macht nicht einfach da weiter, wo seine Vorfahren aufgehört haben. Er geht nicht in deren Fußstapfen, so naheliegend das menschlich gewesen wäre, sondern er hört neu auf Gottes Wort. Er hört auf sein Gewissen, das für Gottes Wort wach geworden ist, und er geht eigene Schritte. Und das, liebe Gemeinde, ist das erste Stichwort, was wir für uns persönlich von Asa lernen können. Erstens, eigene Schritte. Eigene Schritte. Glaube macht Schritte. Erstens eigene Schritte. Das heißt, meine Herkunft ist kein Schicksal für immer. Glaube macht Schritte und diese Schritte sind eigene Schritte. Obwohl die Strukturen im Land inzwischen ja ganz anders ausgelegt waren, obwohl die Menschen im Land sich weitgehend an diesen Götzendienst gewöhnt hatten, sich damit arrangiert hatten. Die werden sich gewundert haben. Und Asa wagt es nun, aus den Gewohnheiten herauszuspringen. Asa wagt es, er hat die Bereitschaft, er hat den Mut, das Steuer herumzureißen. Allein zunächst mal. Er passt sich nicht den bestehenden Verhältnissen seiner fragwürdigen Vorfahren an, sondern er leistet es sich, eigene Schritte zu gehen. Er sagt, ich mache das nicht mehr mit, was hier läuft an Götzendienst. Ich mache es einfach nicht mehr mit. Ich kann das mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Eigene Schritte, das ist das Erste. Wohlgemerkt, nicht eigenmächtige Schritte. Er hat sich diese Schritte nicht selbst ausgedacht in ein paar schlaflosen Nächten und überlegt, was soll ich mal machen, wozu habe ich gerade mal Lust? Sondern es sind Schritte, die er sich vom Wort Gottes zeigen lässt. Und so kommt es zu diesen zupackenden Reformationsbewegungen in seinem Königreich. Ja, Vers 2, er entfernte die Altäre der fremden Götter, die Opferhöhen, zerbrach die Steinmale, hieb die Bilder der Aschera um, die waren größtenteils aus Holz. Vers 4, er entfernte überall aus den Städten Judas die Opferhöhen, die Rauchopfersäulen. Ja, und er verkündigte, Vers 3, das ist noch wichtiger, er gebot Juda, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter suchten und täten nach Gesetz und Gebot. Und wir sehen deutlich, es gehört beides zusammen. Die Beseitigung dessen, was falsch ist, und die Verkündigung dessen, was richtig ist. Es reicht nicht, das Falsche zu beseitigen, sondern wir müssen sagen, was kommt an dessen Stelle? Was ist wahr? Was ist gut? Was ist Gottes Wille? Was sollen wir tun? Nicht nur, was sollen wir lassen? Das ist auch übrigens für die Kindererziehung sehr wichtig, dass wir nicht nur sagen, was soll nicht sein, sondern dass wir dagegen auch sagen, was soll sein? Das soll sein nach dem Willen Gottes. Und schauen Sie, das finde ich auch so auffällig in Vers 3, die persönliche Beziehung zu Gott steht am Anfang. Hier steht, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, suchten und dann täten nach dem Gesetz und Gebot. Also es geht um die persönliche Beziehung zu Gott und daraufhin vertrauen sie seinem Wort und gehorchen. Und dieses Wort suchen, was hier steht, ist ganz, ganz auffällig. Das heißt, das kommt immer wieder vor. In Vers 6, Und dann in Kapitel 15, Vers 2 nochmal, wenn ihr ihn sucht. Und in Kapitel 15, Vers 15 nochmal, und sie suchten den Herrn. Das heißt, sie richteten sich ganz nach ihm aus. Sie fragten nach seinem Willen. Sie waren leidenschaftlich darum bemüht, ihn zu verstehen, ihm zu gehorchen, ihm zu dienen. Und Gott? Gott schenkt ihm äußere Ruhe. 10 Jahre lang. Ja, viele Leute um ihn herum haben bestimmt gesagt, du bist ein Fanatiker. Also was soll das? Du bist intolerant. Du wirfst dir den ganzen Laden über den Haufen, das kannst du dir gar nicht leisten. Überschlage die Kosten. Aber er lässt sich nicht beirren. Und Gott schenkt äußere Ruhe. So steht es auch in Vers 6. Er hat uns Ruhe gegeben ringsumher. Und in Vers 4, und das Königreich hatte Ruhe unter ihm. Und in Vers 5 nochmal, der Herr hat ihm Ruhe gegeben. Das wird betont, weil es so durchgreifend war. Also, und dann, nachdem die geistliche Basis gelegt wurde, kümmert sich Asa auch um die äußere Stabilisierung, um die Sicherung der Städte. Das kommt aber erst als zweites. Ja, Vers 5, und er baute feste Städte in Juda, weil das Land Ruhe hatte und in diesen Jahren kein Krieg gegen ihn war. Und Vers 6, und er sprach zu Juda, lasst uns diese Städte ausbauen und die Mauern um sie herumführen mit Türmen und Toren und Riegeln, solange das Land noch unser ist. Denn wir haben den Herrn gesucht und wir haben Ruhe. Also erst die geistliche Basis, dann die äußere Stabilisierung. Es ist für eine Gemeinde immer wichtiger, dass sie sich um ihre geistlichen Grundlagen kümmert, als dass sie ein Gemeindehaus baut. Das kann dann daraus folgen. Aber entscheidend sind die geistlichen Grundlagen. Und wissen Sie, für diese Reform, für diesen Kurswechsel, da gab es kein unmittelbares Vorbild. Es war Asas eigene Initiative, zu der Gott ihn geführt hatte. Er hatte selber in diesem Wort Gottes offensichtlich gelesen, das er dann auch anderen weitergab. Und Asa versteht seine Umstände nicht als dauerhaftes Schicksal. Er steigt aus. Eigene Schritte. Das ist das Erste. Meine Herkunft ist kein Schicksal für immer. Kein Schicksal für immer. Ich weiß nicht, wo Sie herkommen. Ich musste, als ich das mit Asa studierte, an Wolfgang Dück denken. Fragen Sie mal in der Bücherstube hier nach seinem Buch vom Knast zur Kanzel. Dieser Wolfgang Dück lebte in einer ganz schlimmen, traurigen Tradition. Dem blieb im Grunde genommen nichts anderes übrig, als zum Verbrecher zu werden. Geboren als uneheliches Kind, aufgewachsen ohne Vater, ohne Familie, ohne Zuwendung, ohne Geborgenheit. Der war nur in Heimen und Erziehungsanstalten. Der wurde als Jugendlicher mehrmals straffällig. Der hat nur 6 Jahre die Schule besucht. Das war der geborene Kriminelle. Der hat 11 Jahre seines Lebens in einem Zuchthaus zugebracht. Und alle, die mit ihm zu tun hatten, die Erzieher, die Sozialarbeiter, die Jugendrichter, die Psychologen, die waren sich alle einig, die sagten, der ist durch seine Vergangenheit, der ist durch seine Tradition, der ist durch seine Herkunft vorprogrammiert zum Verbrecher. Da können wir gar nicht mehr viel machen. Der Einzige, der anderer Meinung war Jesus. Und Jesus sagte, da ist noch gar nicht alles gelaufen. Dem will ich neues Leben schenken. Alle anderen beurteilten diesen Mann nur nach seiner Vergangenheit. Nur danach, wo er herkam. Nur danach, welche Umstände ihn geprägt hatten. Aber Jesus, der kannte zwar die Vergangenheit, aber der öffnete ihm die Zukunft. Eigene neue Schritte durfte er gehen. Und Jesus konnte das tun, weil Jesus das kann, was kein Richter kann, was kein Erzieher kann, was kein Sozialarbeiter kann und kein Pastor. Jesus kann sagen, ich vergebe dir deine Sünden. Ich mache dein Leben neu. Und diese Erfahrung hat der Zuchthäusler Wolfgang Dück dann gemacht und dann hat Jesus aus ihm einen neuen Menschen gemacht. Und dann durfte er diese Karriere vom Knast zur Kanzel erleben. Und es wurde aus ihm der berühmte Evangelist und Straßenprediger Wolfgang Dück. In den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts ist er ziemlich bekannt gewesen in Deutschland. Eigene Schritte. Gott kann Veränderung schenken durch Menschen, die ihm treu sind. Durch dich auch. In deinem Umfeld. Dort, wo du Verantwortung wahrnimmst. Dort, wo du Einfluss nehmen kannst. Da kann er durch dich ganz viel verändern. Wissen Sie, in unserer Gesellschaft, da gibt es diese weit verbreitete Kultur der Entschuldigung. Eigentlich kann niemand etwas für seine Situation, sagen wir dann, ja. Natürlich spielen die Verhältnisse eine Rolle, manchmal dabei, wie sich jemand entwickelt. Aber das ist nicht alles und das ist nicht zwingendes Schicksal für immer. Verstehen Sie? Asa zeigt, es ist möglich, mit Gottes Hilfe aus seiner Geschichte auszusteigen. Und das gilt auch in kleinerer Münze. Es ist möglich, mit Gottes Hilfe aus alten Gewohnheiten auszusteigen. Es ist möglich, mit Gottes Hilfe aus dem, was man tut, auszusteigen. Aus dem, was man bisher getan hat, auszusteigen. Es ist möglich, mit Gottes Hilfe, sich von falschen Einflüssen freizumachen. Gott will, dass du eigene Schritte gehst. Gott will, dass du bewusst Verantwortung für dein Leben übernimmst. Gott will, dass du ihm vertraust. Und dass du dir von ihm sagen lässt, wo es lang gehen soll. Woher hatte Asa die Kraft? Er hatte dieses persönliche Vertrauen zu dem lebendigen Gott. Das war seine Quelle. Schauen Sie in Vers 14, da sagt er das. In Kapitel 14, Vers 10, da sagt er das. Und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sprach: Herr, es ist dir nicht schwer, den Schwachen gegen den Starken zu helfen. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich. Das heißt, er geht davon aus, dass Gott treu ist. Und in deinem Namen sind wir gekommen gegen diese Menge, die ihn dann bedroht. Sehen wir gleich noch. Herr, du bist unser Gott. Gegen dich vermag kein Mensch etwas. Nehmen Sie diesen Vers 10 ganz dick mit in die nächste Woche. Streichen Sie sich den großrot an und hängen Sie ihn sich irgendwo hin, wo Sie ihn jeden Tag sehen. Das ist Ihr Gott, wenn Sie durch Jesus zu ihm gekommen sind. Eigene Schritte. Und dieses persönliche Vertrauen von Asa bewährt sich auch in der ersten Krise seiner Amtszeit. Es kommt ein Angriff aus dem Süden. Die sogenannten Kuschiter, das wird in den Versen 8 bis 11 in Kapitel 14 beschrieben. Möglicherweise kamen die aus Äthiopien. Vers 8, es zogen aber gegen sie Serach, der Kuschiter, mit einer Heeresmacht von 1000 mal 1000, dazu 300 Wagen, und sie kamen bis nach Maresha. Maresha, das liegt an der südwestlichen Grenze Judas. Also man kann sagen, Maresha, das ist circa 40 Kilometer südwestlich von Jerusalem. Also die Süd-Südwest-Grenze. Und diese feindliche Armee war fast doppelt so stark zahlenmäßig wie die Armee Israels. Und nun drohen sie. Und sie kamen bis nach Maresha. 40 Kilometer stehen sie vor Jerusalem. Und Asa zog ihm entgegen und sie rüsteten sich zum Kampf im Tal Sephata bei Maresha. Und Asa rief den Herrn an, und dann kommt dieser Vers 10, seinen Gott, und sprach: Herr, es ist dir nicht schwer, dem Schwachen gegen den Starken zu helfen. Hilf uns, denn wir verlassen uns auf dich. Und sie werden wunderbar bewahrt. Und dann steht das hier in Vers 11. Und der Herr schlug die Kuschiter vor Asa und vor Juda, sodass die flohen. Durchgekommen. Gottes Hilfe massiv erfahren. Erste große Bewährungsprobe bestanden. Und kurze Zeit danach, und das verwundert zunächst, schickt Gott ihm den Boten Asaria mit dieser Predigt. Jetzt sind wir schon in Kapitel 15, Vers 1. Und auf Asaria, den Sohn Odeds, kam der Geist Gottes. Gott gibt ihm also eine Botschaft. Und da zog er hinaus Asa entgegen und sprach zu ihm: Hört mir zu, Asa und ganz Juda und Benjamin. Der Herr ist mit euch, weil ihr mit ihm seid. Weil ihr ihm vertraut, heißt das. Und wenn ihr ihn sucht, da steht es wieder dieses Wort, wird er sich von euch finden lassen. Das heißt, ihr ruft nicht vergeblich nach ihm. Ihr sucht, ihr fragt nicht vergeblich nach ihm. Werdet ihr ihn aber verlassen, so wird er euch auch verlassen. Und dann Vers 7, ihr aber seid getrost und lasst eure Hände nicht sinken. Denn euer Werk hat seinen Lohn. Er hilft euch durch. Wissen Sie, in vielen Fällen greift Gott ja durch Boten ein, wenn Fehler passiert sind. Aber hier ermutigt Gott, auf dem begonnenen Weg zu bleiben. Das ist ganz auffällig. Weiter voranzugehen. Jetzt dranbleiben, Asa. Ja, es kommen Schwierigkeiten, aber lasst euch nicht zermürben. Lasst euch nicht entmutigen. Jetzt dranbleiben. Und sehen Sie, das ist das Zweite, was wir bei Asa für unsere Glaubensschritte lernen können. Wir hatten gesagt, erstens, eigene Schritte sind wichtig. Aber dann kommt es darauf an, dass wir nicht stehen bleiben, sondern weiter vorangehen. Und darum lautet das zweite Stichwort Fortschritte. Erstens eigene Schritte, zweitens Fortschritte. Gott will mein Wachstum im Glauben. Fortschritte. Gott will dein Wachstum im Glauben. Gott will nicht, dass wir bei den ersten eigenen Schritten im Glauben stehen bleiben, sondern dass wir dann auch Fortschritte machen. Oder anders ausgedrückt, unser Glaubensleben soll nicht stagnieren, sondern expandieren. Es soll nicht stehen bleiben, sondern wachsen. Das Verhältnis zu unserem Herrn Jesus Christus soll nicht lauer werden, sondern inniger, lebendiger. Der Glaube soll nicht abkühlen, sondern immer heißer werden, im recht verstandenen Sinne. Weiter jetzt, sagt Gott zu Asa. Und schauen Sie hin, Asa nimmt diesen Ruf Gottes bereitwillig auf. Das ist so schön zu lesen. Er ist geistlich ansprechbar. Wie steht es hier in Vers 8? Als aber Asa diese Worte hörte und die Weissagung, die der Prophet Asaja, der Sohn Odeds, gesprochen hatte, ward er getrost und tat weg die greulichen Götzen aus dem ganzen Lande Juda und Benjamin und aus den Städten, die er auf dem Gebirge Ephraim erobert hatte, und erneuerte den Altar des Herrn, der vor der Vorhalle des Herrn stand. Weiter jetzt. Und wir sehen, Asa setzt also diese Reinigungsaktion gegen den Götzenkult fort. Asa stärkt die Eindeutigkeit und Klarheit in seinem Königreich. Und er stärkt den wahren Gottesdienst. Ja, der Altar, der war vor ca. 60 Jahren von Salomo eingeweiht worden. Da waren etliche Opfer drauf durchgeführt worden. Der war vielleicht etwas ramponiert in der Zwischenzeit. Jedenfalls bedurfte er in irgendeiner Weise der Erneuerung. Und das hat er gemacht, der Asa. Dafür hat er gesorgt. Er sagt, wir wollen gut für unseren Gottesdienst sorgen. Und erneut sehen Sie, falsches Wegräumen, Gutes fördern. Den Götzenkult beseitigen, den Altar renovieren gewissermaßen. Und noch wichtiger als der äußere Altar ist der innere Altar. Wenn man das so in Anführungsstrichen sagen darf, ist das Herz der Menschen. Das ist viel wichtiger. Und um das Volk noch stärker in diese geistliche Bewegung hineinzunehmen, fordert er sie zu mehr geistlicher Verbindlichkeit auf. Und er macht mit ihnen einen Bund, wie er das nennt. Er feiert mit ihnen einen Tag der Verbindlichkeit, können wir auch sagen. Gemeindetag der Verbindlichkeit. Und sehen Sie, wie das funktioniert. Vers 12. Und sie traten in den Bund, den Herrn, den Gott ihrer Väter, da steht unser Wort wieder, zu suchen. Unterstreichen Sie sich mal das Suchen in diesem Text. Von ganzem Herzen und von ganzer Seele dran zu bleiben, Fortschritte zu machen, geistlich zu wachsen, mehr im Wort Gottes zu studieren, inniger zu beten. Nicht als Krampf, sondern als Bewegung des Herzens. Und sie haben das miteinander bekräftigt. Sie haben das versprochen. Ja, wir wollen dem Herrn treu sein. Und wissen Sie, das kann auch eine seelsorgerliche Hilfe für den Einzelnen von uns mal sein, wenn wir zum Beispiel in der stillen Zeit, wenn Gott uns durch sein Wort darauf stößt, ihm das einfach auch mal versprechen, dass wir sagen, ja Herr, ich möchte meine Treue zu dir erneuern. Bitte, ich will dir wirklich treu bleiben in allem, was kommt. Dass sie für sich im Stillen so einen Tag der Verbindlichkeit vor dem Herrn begehen. Und so machen sie gemeinsam Fortschritte im Glauben. Und Vers 15 zeigt jetzt, was so die Kennzeichen geistlicher Fortschritte sind. Ist erstaunlich zu sehen. Vers 15. Und ganz Juda war fröhlich über den Schwur. Verstehen Sie, die haben sich das nicht irgendwie abgerungen mit zusammengebissenen Zähnen. Sie waren fröhlich, dankbar, glücklich, Gott folgen zu dürfen. Fröhlich über den Schwur. Und dann weiter, und sie suchten den Herrn mit ganzem Willen. Sie hatten wachsende Verbindlichkeit. Sie schworen das von ganzem Herzen. Sie legten sich fest vor Gott. Sie sagten nicht, naja, wir mal sehen, wir schmecken mal so ein bisschen rein und wir schauen mal. Sie sagten, wir wollen verbindlich sein. Wir wollen treu sein. Und sie suchten ihn mit ganzem Willen, das heißt, sie gaben ihr ganzes Herz hin. Freude, wachsende Verbindlichkeit, mein ganzes Herz hingeben. Das sind Fortschritte des Glaubens, die Gott ihnen hier schenkt. Und unsere Glaubensväter haben immer wieder diesen Satz geprägt, dass sie gesagt haben, Stillstand ist Rückschritt. Stillstand ist Rückschritt. Das heißt, echter Glaube zielt immer auf Wachstum, immer auf zunehmende Treue. Echter Glaube will Jesus ähnlicher werden. Natürlich, wir wissen um das Stolpern. Wir wissen, dass wir manchmal stürzen. Wir kennen unsere Sünden, unsere Schwächen, unsere Rückschritte, die wir machen. Keiner von uns ist davon verschont. Aber das ist nicht das Einzige. Verstehen Sie, Gott will uns auch Siege schenken. Gott will Ihnen auch geistliches Wachstum in Ihrem Leben geben. Gott will auch, dass sich Dinge zum Guten wirklich ändern. Und Paulus hat das so geschrieben, in 2. Korinther 3, da hat er genau diese Wahrheit mit den Fortschritten so ausgedrückt. Da hat er gesagt, wenn wir mit Jesus leben, Zitat, 2. Korinther 3, Vers 18, wir werden verklärt, das heißt verwandelt, in sein Bild, nämlich in Jesu Bild, von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Wir werden verwandelt in sein Bild, in Jesu Bild, von einer Herrlichkeit zur anderen, immer mehr. Und wer macht das? Gott, der Herr, durch seinen Heiligen Geist. Das will er Ihnen schenken, wenn Sie mit Jesus leben. Nicht nur stolpern, sondern auch Siege. Wir werden verwandelt. Und schauen Sie, wenn wir so nach Gottes Willen fragen, dann lässt uns Gott auch weitere Entscheidungen in unserem Leben als nötig erkennen. Und bei Asa war die nächste Entscheidung, dass er seine Großmutter, die hier einfach auch als Mutter bezeichnet werden kann, als Vorfahren, die immer noch so eine graue Eminenz war, dass er die abgesetzt hat. Vers 16, der hat sie einfach abgesetzt. Setzen Sie mal eine Großmutter ab. Das war ein mutiger Schritt. Ja, Vers 16. Auch setzte der König Asa seine Mutter, also aus den Zusammenhängen auch mit Kapitel 15 wissen wir, Erstkönige 15, dass sie Großmutter war, seine Vorfahren ab, dass sie nicht mehr Herrin war, nicht mehr offiziell Königsmutter, weil sie der Aschera ein Gräuelbild gemacht hatte. Und Asa zerschlug ihr Gräuelbild und zermalmte es und verbrannte es am Bach Kidron. Das war ein Zeugnis. Das war ein Zeugnis. Sie hatte schlechten Einfluss auf das Umfeld genommen. Sie hatte noch gewisse Drähte offensichtlich im Hintergrund gezogen. Und Asa hat gesagt, der Einfluss dieser Maacher ist schädlich. Der gefährdet den Nachwuchs. Und deswegen hat er sie entfernt von ihrem Posten. Das war mutig. Wir müssen sehen, wo geistlich schädliche Einflüsse wirken. Und da dürfen wir nicht einfach zuschauen, wenn wir Verantwortung tragen. Weder als Eltern, noch als Hauskreisleiter, noch als Gemeindeleiter. Das ist unsere Verantwortung. Und sie hat schädliche geistliche Einflüsse weiter ausgebreitet in diesem Königreich. Und die Fortschritte im Glaubensleben von Asa haben dazu geführt, dass er es umso klarer erkannt hat und dass er gehandelt hat. Und dann hat er sie aus diesem Amt entfernt für immer. Und dann werden viele von dieser Dynamik der Fortschritte erfasst. In Kapitel 15, Vers 9 steht, dass auch aus anderen Stämmen Israels, also auch aus den Nordstämmen, jetzt Leute plötzlich nach Juda kommen, weil sie sehen, da ist geistliche Erweckung. Da geht es voran. Sie waren müde von den Götzendiensten in ihrem Umfeld. Und sie kommen dazu und sie stärken das Südreich. Und Asa merkt, die Leute wollen Gottes Wort wieder neu hören. Ja, Glaube in Bewegung macht echte Fortschritte. Was nicht bedeutet, dass immer alles glatt läuft. Mitnichten. Was nicht bedeutet, dass wir keine Fehler mehr machen. Und das sehen wir dann am Ende von Kapitel 15, in Vers 17. Das ist ein schwieriger Satz, der dort steht, aber den dürfen wir nicht unterschlagen. Da heißt es, Kapitel 15, Vers 17, aber die Opferhöhen in Israel wurden nicht entfernt. Also offensichtlich nicht alle. Er hatte viel entfernt, aber er hat manches stehen gelassen. Er hat nicht immer so durchgezogen, wie er hätte durchziehen sollen und durchziehen müssen. Aber wie geht der Vers weiter? Und das tröstet uns. Doch war das Herz Asas rechtschaffen sein Leben lang. Verstehen Sie, das ist eine gewisse Spannung auch in diesem Leben. Das heißt, einerseits, er hat nicht alles zu Ende gebracht. Er hat es nicht durchgezogen, immer. Und trotzdem sagt Gott, aber er war echt. Er war doch mein Mann. Ich denke, auch diese Erfahrung machen wir von Zeit zu Zeit. Dass wir an manchen Punkten merken, Mensch, da hast du nicht durchgezogen. Da bist du rückfällig geworden. Da warst du nicht treu. Da hast du Kompromisse gemacht mit deinem Urteil. Aber wohl dem, wenn Gott über unser Leben sagen kann, doch, aber sein Herz, ihr Herz war rechtschaffen sein Leben lang. Er war doch mein Mensch. Und dann verschafft Gott dem Asa erneut eine Atempause. Vers 19 in Kapitel 15, das haben sie nicht auf ihrem Zettel, da heißt es, und es war kein Krieg bis in das 35. Jahr der Herrschaft Asas. Also eine gewisse Atempause. So, und jetzt freut man sich richtig für Asa und für Israel. Und man sagt, oh, hoffentlich brennt nichts mehr an, hoffentlich passiert nichts mehr. Und dann kündigt sich eine zweite große Krise an. Und die müssen wir uns jetzt zum Schluss noch angucken. Kapitel 16 ab Vers 1. Im 36. Jahr der Herrschaft Asas oder des Königreiches Asa, kann man übersetzen, zog Bascha oder Baesha, der König von Israel, herauf gegen Juda und baute Rama aus, eine Grenzstadt, damit niemand bei Asa, dem König von Juda, aus- und eingehen sollte. Das ist die zweite Krise. Und die israelische Armee, die hier droht, war nicht ganz so stark wie die Äthiopier. Aber dennoch konnte aus den Rama-Plänen des Königs Bascha eine prekäre Situation entstehen. Warum? Sie müssen wissen, Rama, das war eine Grenzstadt, circa 10 Kilometer nördlich von Jerusalem. Und damit wäre jetzt jegliche Verkehrsverbindung in den Norden abgeschnitten gewesen. Das wäre das Problem gewesen. Das war eine Art Wirtschaftsblockade. Dadurch wären auch viele persönliche Kontakte zwischen Norden und Süden verhindert worden. Das war also ernst zu nehmen. War keine Kleinigkeit. Und Asa muss irgendwie reagieren jetzt. Es wird nicht ganz klar, wann genau diese Krise entsteht. Auf den ersten Blick scheint das 6 Jahre vor Asas Tod zu sein. Im 36. Jahr, aber wenn man die Texte vergleicht, wird klar, dass sein israelischer Widersacher Bascha zu dem Zeitpunkt bereits 10 Jahre tot war. Das kann also hier nicht gemeint sein. Also muss dieser Krieg deutlich früher stattgefunden haben. Deutlich früher stattgefunden haben als im 36. Amtsjahr Asas. Und es ist möglich, sagen einige Ausleger, dass sich die Zahlenangabe nicht auf Asas Amtszeit, sondern auf den Zeitpunkt der Reichsteilung hier bezieht. Also 36 Jahre nach der Trennung in Nordreich und Südreich. So kann das hier gemeint sein. Und dann müsste man das so verstehen, als das Königreich Asas, also als das Königreich, dem Asa jetzt vorstand, das Südreich, 36 Jahre bestand, da passierte dieser Konflikt. Und das würde dann auch wieder mit der Amtszeit Baschas zusammenpassen. So müssen wir es wahrscheinlich verstehen. Das wäre dann das 15. oder 16. Regierungsjahr Asas, also circa 5 Jahre nach der Bedrohung durch die erste Krise. Und wir erinnern uns noch, wie souverän, mit wie viel kindlichem, geistlichem Vertrauen Asa in der ersten Krise reagiert hatte. Das haben Sie noch im Ohr, was er da in Kapitel 14, Vers 10 gebetet hat. Herr, wir vertrauen dir und du kannst dem Schwachen gegen den Starken helfen. Du bist treu, dir gehört alle Macht. Das haben wir noch im Ohr. Und diesmal sind die Voraussetzungen noch besser. Seine Regierung ist politisch stabilisiert. Er selbst hat einen geistlichen Reifeprozess durchlaufen. Viel bessere Voraussetzungen noch als damals. Und man erwartet eine ähnliche Reaktion des Königs wie damals. Und diesmal überrascht Asa uns negativ. Vers 2. Aber Asa nahm aus dem Schatz im Hause des Herrn, also aus dem Tempel, und aus dem Schatz im Hause des Königs Silber und Gold und sandte zu Ben-Hadad, dem König von Aram, also von Syrien, der zu Damaskus herrschte, und ließ ihm sagen, und dann bahnt er eine Koalition mit ihm an, es ist ein Bund zwischen mir und dir, komm du jetzt und kämpfe du für mich und mit mir gegen Israel. Was ist das Problem? Das Problem liegt darin, dass Asa sein Vertrauen nicht auf den Herrn setzt, sondern er sucht die Koalition mit den heidnischen Syrern. Und er opfert dafür, schauen Sie, er opfert dafür, was eigentlich zum Haus des Herrn gehört. Er nimmt den Tempelschatz weg und gibt ihn diesem heidnischen König, damit der ihm beisteht gegen seine nordisraelischen Brüder. Und das hat starke symbolische Bedeutung, dass er den Tempelschatz hier mitnimmt. Man könnte auch sagen, er plündert hier das geistliche Tafelsilber. Und hier in diesem Kapitel beginnt nun die Zeit seiner Fehltritte. Und da wird aus dem guten Vorbild Asa das warnende Vorbild Asa. Und das ist für uns der dritte und letzte Punkt heute Morgen. Glaube macht Schritte. Wir hatten gesehen, erstens eigene Schritte. Das heißt, meine Herkunft ist kein Schicksal für immer. Zweitens Fortschritte. Das heißt, Gott will mein Wachstum. Und jetzt drittens und letztens Fehltritte. Drittens Fehltritte. Der Glaube bleibt umkämpft. Und so ist es bis heute. Verstehen Sie, der Teufel versucht alles, um Gottes Leute zu Fehltritten zu provozieren, um uns zu Fehltritten zu reizen, um unser Vertrauen zu Jesus kaputt zu machen. Mensch, Asa hatte Gottes Hilfe doch so machtvoll erlebt, über viele Jahre hinweg. Und das scheint jetzt alles in weiter Ferne zu sein. Und wieder greift Gott ein, indem er einen Propheten schickt. Und diesmal ist es Hanani. Und das haben Sie hier wieder auf Ihrem Zettel, Kapitel 16, Vers 7. Zu der Zeit kam der Seher Hanani zu Asa, dem König von Juda, und sprach zu ihm, weil du dich auf den König von Aram verlassen hast und nicht auf den Herrn, deinen Gott. Darum ist das Heer des Königs von Aram deiner Hand entronnen. Das heißt, du hättest sogar die Syrer besiegen können. Nicht nur Nordisrael, sondern auch du hättest Macht über die Syrer gekriegt, wenn du mir gehorcht hättest. Und dann fragt Gott durch Hanani, hatten nicht die Kuschiter und Libyer damals in der ersten Krise eine große Heeresmacht mit sehr viel Wagen und Reitern, doch der Herr gab sie in deine Hand, da du dich auf ihn verließest. Denn des Herrn Auge schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Du hast töricht getan. Darum wirst du auch von nun an Krieg haben. Verstehen Sie, Gott sagt, Mensch, ich hätte dich sogar noch gegen die Syrer gewinnen lassen. Und du verbündest dich mit ihnen und vertraust nicht auf mich. Und so hat Asa noch die Syrer gestärkt, die in Zukunft schwierige militärische Probleme für Israel hervorrufen sollten, heraufbeschwören sollten. Wissen Sie, vordergründig betrachtet war Asas Strategie sogar erfolgreich. Die Rechnung ist nämlich kurzfristig aufgegangen. Die Syrer haben Israel im Norden angegriffen, dann hat Bascha seine Truppen abgezogen in den Norden, dadurch musste er sie vom Süden wegnehmen. Das hat Asas Situation erleichtert, er musste sie also aus Rama abziehen. Asa ist vorgerückt, hat das Material, das Bascha liegen gelassen hatte, selbst verwendet, um seine eigenen Grenzstädte auszubauen. Politisch, kurzfristig hat das alles wunderbar funktioniert. Und trotzdem liegt Gottes Segen nicht auf dieser Aktion. Das ist das Problem. Und daran können wir sehen, schneller Erfolg beweist noch nicht, dass eine Entscheidung geistlich richtig war. Schneller Erfolg beweist das noch lange nicht. Und umgekehrt, eine scheinbare Niederlage, wie bei Naboth letzten Sonntag, beweist noch lange nicht, dass eine Sache geistlich falsch war. Verstehen Sie? Das können wir nur am Maßstab des Wortes Gottes messen, nicht an kurzfristigen Erfolgen oder kurzfristigen Misserfolgen. Da dürfen wir uns nicht täuschen lassen, weder so noch so. Und Asa, der hatte sich wahrscheinlich bestätigt gesehen. Es hat alles so gut geklappt, seine Strategie. Und dann war es für ihn wie eine kalte Dusche, als Hanani ihm verkündete, du, das große Problem besteht darin, du hast Gott das Vertrauen verweigert. Das ist dein Problem. Und deswegen zieht Gott seinen Segen ab. Und jetzt könnte er noch Buße tun. Jetzt könnte er noch umkehren. Und wie reagiert er? Vers 10. Aber Asa wurde zornig über den Seher und legte ihn ins Gefängnis. Also er macht ihn einfach mundtot. Denn er grollte ihm darüber. Auch bedrückte er zu dieser Zeit einige andere vom Volk. Das ist hochinteressant. Offensichtlich hatte Hanani in seiner Kritik an Asa Unterstützung gefunden. Möglicherweise waren darunter auch Führungskräfte, die durch Asas frühere Verkündigung zum Glauben gekommen waren und ihm vielleicht gesagt haben, Mensch, du verleugnest alles, wofür du mal gestanden hast. Du verleugnest alles, wofür du mal gestanden hast. Du kündigst Gott das Vertrauen auf, der dich so gesegnet hat. Das kannst du doch nicht machen, Asa. Kehre um. Und ihm ist das unbequem und er bedrückt die Kritiker und er schmeißt diesen Propheten einfach ins Gefängnis. Und plötzlich zeigt dieser fromme König eine Herrschsucht und eine Unbelehrbarkeit, die man so niemals von ihm erwartet hätte, nach allem, was wir jetzt gelesen haben. Und von da an verliert sein Königtum jeglichen Glanz. Es ist so, als ob Gott den Segen plötzlich abgezogen hat. Traurige Fehltritte, die ganz viel kaputt machen. Erst die pragmatische Koalition mit den Syrern auf Kosten des Gottvertrauens, dann die rücksichtslose Unterdrückung der Leute, die ihn auf Gottes Wort behaften wollten. Er hätte doch umkehren können. Er hätte doch sagen können, ich sehe es ein. Paulus sagt ja, dass alles, was im Alten Testament steht, auch für uns geschrieben ist. Und diese Fehltritte von Asa, der so gut begonnen hatte und der dann auf das Wort Gottes nicht mehr hören wollte, die erinnern uns daran, dass auch unser Glaube umkämpft ist und umkämpft bleibt. Und dass der Teufel auch uns daran hindern will, dem Herrn zu gehorchen und im Glauben zu wachsen. Immer wieder. Dass er unsere Entwicklung in die falsche Richtung umkehren will. Dass er uns wegziehen will von Jesus. Das tut der Teufel bis heute. Er gibt diese Versuche nicht auf. Und deswegen hat Paulus das so klar und deutlich in Epheser 6 Vers 12 geschrieben, damit wir es nie vergessen. Da sagt Paulus, wir Jesus-Nachfolger, Epheser 6, Vers 12, wir haben nicht mit Fleisch und Blut, also nicht nur mit Menschen zu kämpfen oder mit Gedanken, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und da sagt Paulus, die entscheidenden Schlachten werden in der unsichtbaren Welt geschlagen. Der Teufel versucht uns von Jesus wegzubringen. Er versucht unseren Glauben auszuhöhlen, zu zerstören, zu unterminieren, zu relativieren. Und deswegen müssen wir wachsam sein. Und deswegen müssen wir uns jeden Tag neu wieder bei Jesus bergen. Und Paulus hat das ja von sich selbst in Römer 7 gesagt, dass er auch auf das, was er will, gerade nicht tut. Und dass er das Böse, was er nicht will, manchmal gerade macht. Und die Reformatoren haben daraus gelernt und haben gesagt, ja, auch als Christen sind wir noch simul justus et peccator. Wir sind zugleich gerecht gesprochen, aber immer noch Sünder. Immer noch anfällig für Fehltritte. Und darum sagt Paulus, es ist wichtig, dass du täglich den geistlichen Kampf aufnimmst. Nicht krampfhaft. Nicht so, dass du ständig Angst hast und sagst, ach, was kann mir heute noch passieren? Aber dass du täglich dich bei Jesus in Sicherheit bringst. Dass du täglich Jesus bittest, dein Leben zu bewahren. Deine Schritte zu lenken, deine Urteile hellsichtig und klar zu machen, dein Vertrauen in sein Wort zu stärken, dass du jeden Tag wirklich betest, Herr, bewahre mich an diesem Tag, bewahre mich vor Sünde, bewahre mich davor, dich zu verleugnen, bewahre mich davor, mein Leben in falsche Abhängigkeiten zu bringen und bewahre auch all die, für die ich Verantwortung trage. Schauen Sie, was für ein Auf und Ab in diesen bewegten Herrscherjahren. Eigene Schritte, er hat Verantwortung übernommen. Er hat gesagt, ja, meine Herkunft ist kein Schicksal für immer. Ich will Gott gehorsam sein. Fortschritte, das war das Zweite. Gott will unser Wachstum. Gott will uns stärker machen im Glauben. Und dann das Dritte, Fehltritte. Der Glaube bleibt umkämpft. Und nach allem, was wir wissen und lesen, hat Asa diese Fehltritte nicht als solche erkannt. Er hat sie nicht korrigiert. Er hat es nicht grundsätzlich in Ordnung gebracht. Und das sehen wir an einer Episode, die sich 2 Jahre vor seinem Tod ereignet hat. Die haben Sie nicht mehr auf Ihrem Zettel. Ich will Ihnen die beiden Verse selbst vorlesen. 2. Chronik 16, Vers 12 bis 13. Jetzt geht's auf die Zielgerade. Da steht, und Asa wurde krank an seinen Füßen. Im 39. Jahr seiner Herrschaft. Und seine Krankheit nahm sehr zu. Und er suchte, auch in seiner Krankheit, nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Da steht wieder dieses Suchten, aber diesmal suchte er eben nicht den Herrn. Diesmal wandte er sich nicht an den Gott, der ihm so oft geholfen hatte. Und wie geht es weiter? So legte sich Asa zu seinen Vätern und starb im 41. Jahr seiner Herrschaft. Wissen Sie, die Bibel kritisiert nicht, das muss man ganz deutlich unterscheiden, die Bibel kritisiert nicht, dass der König ärztliche Hilfe in Anspruch nimmt. Die ganze Bibel redet sehr positiv über Medizin und die Mediziner und sie sagt, das ist eine gute Gabe Gottes. Paulus etwa schreibt in Kolosser 4, Vers 14, es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt. Nur ein Beispiel. Nein, das war nicht das Problem, dass er zu den Ärzten ging. Sondern das Problem war, dass er sich auf die Ärzte mehr verlassen hat als auf Gott. Das Problem ist nicht, dass sie sich in der medizinischen Hochschule untersuchen und möglicherweise operieren lassen. Aber es wird ein geistliches Problem daraus, wenn sie sagen, es hängt von den Ärzten ab, ob ich gesund werde oder nicht. Sondern es ist wichtig, dass sie sagen, Herr, es steht in deiner Hand. Du lenkst auch die Ärzte. Und es liegt an dir, an deinem Willen und an deinem Segen, ob ich wieder gesund werde oder nicht und was dein Plan mit mir ist. Und manche Ausleger meinen sogar, dass sich hinter den Ärzten hier Heiler mit magischen Praktiken verbinden. Das könnte auch sein, das wissen wir nicht mit Sicherheit. Also, dass er möglicherweise auch fragwürdige religiöse Quellen angezapft hat, vielleicht so okkult-magische Heilungspraktiken in Anspruch genommen hat, um etwas nachzuhelfen, obwohl ihn das von dem wahren Gott der Bibel weggeführt hat. Wir wissen es nicht. Aber wir sehen hier, dass sein Leben ein neues Grundmuster bekommen hat. Asa erwartet von den Syrern wirkungsvollere Hilfe als von Gott. Asa traut den Ärzten mehr zu gegen seine Krankheit als Gott. Das ist das Grundproblem. Wovon erwarte ich die wirkliche Hilfe? Worauf verlasse ich mich im Letzten? Sage ich, auch hier und da mache ich mal mit Gott ein Problem, mache ich mal mit Gott den einen oder kleinen Kompromiss, denn ich will diese Methode unbedingt noch probieren. Und ich will diese oder jene Koalition unbedingt noch versuchen. Ja klar, Gott wird damit nicht so hundertprozentig einverstanden sein, aber egal, ich versuche es. Ich will ja das Beste rausholen. Wem vertraust du? Auf wen verlässt du dich? Ich muss an ein Glaubenswerk denken, dessen Gründer und langjähriger Leiter, als er anfing mit diesem Glaubenswerk, dafür bekannt war, dass er sich im Vertrauen auf Gott notfalls gegen alle Institutionen stellte. Er war bekannt als ein Rebell, als ein geistlicher Rebell im besten Sinne des Wortes. Aber dann später, in seinen letzten Jahren, da hat er immer mehr die Unterstützung, teilweise auch von landeskirchlichen und staatlichen Stellen gesucht, obwohl diese landeskirchlichen Stellen dann natürlich auch versucht haben, inhaltlich ein Stück Einfluss zu nehmen. Ja, und es hat Leute gegeben, die ihn gewarnt haben. Die gesagt haben, mach es nicht. Du verlierst deine geistliche Freiheit. Du setzt falsche Signale. Du kooperierst mit Leuten, die eigentlich gegen dein geistliches Anliegen sind. Lass es. Aber er hat sich nicht raten lassen. Er hat alle Warnungen in den Wind geschlagen. Er hat das gut gemeint. Er wollte dieses Werk absichern. Er wollte den Hof gewissermaßen für die Zukunft präparieren. Und dabei schien er dann doch manchmal zu vergessen, dass unsere größte und einzige Sicherheit allein in Gott liegt. Und vielleicht ist es bei Asa ähnlich gewesen. Vielleicht hat er gedacht, in den späteren Amtsjahren, ach, ich muss die Sache hier wirklich organisiert und geordnet kriegen. Auch wenn ich dafür den einen oder anderen Kompromiss in Kauf nehme. Wissen Sie, was uns trösten kann? Ist der Befund, dass Gottes Wort trotz all dieser Fehltritte unter dem Strich bei einer positiven Gesamtbewertung von Asa bleibt. Das können Sie in 1. Könige 15, Vers 14 nachlesen und das können Sie auch hier in unserem Kapitel 15, Vers 17 sehen. Das bleibt, dem wird nicht mehr widersprochen. Das steht auch in 1. Könige 15 nochmal, was hier in 2. Chronik 15, Vers 17 steht. Die Opferhöhen in Israel wurden nicht entfernt, also nicht alle, nicht vollständig. Doch war das Herz Asas rechtschaffen sein Leben lang. Und Menge übersetzt sehr passend zeitlebens. Also auf Deutsch, er ist gläubig geblieben. Und in dieselbe Richtung weist möglicherweise auch der allerletzte Vers seiner Geschichte hier, Kapitel 16, Vers 14, wenn wir den zum Schluss noch uns angucken. Da steht, und man begrub ihn in seinem Grabe, dass er sich in der Stadt Davids hatte aushauen lassen. Und sie legten ihn auf sein Lager, das man mit gutem Räucherwerk und allerlei kunstvoll zubereiteter Spezerei gefüllt hatte. Und sie machten ihm zu Ehren einen sehr großen Brand. Das heißt nicht, dass sie seine Leiche verbrannt haben. In der Bibel sehen wir, dass das Verbrennung, Krematorien etwas sind, was Heiden machen. Also wir lesen in der Bibel nichts davon, dass die Leute Gottes sich verbrennen lassen. Erde zu Erde. Sondern das war ein Brand hier, der zusätzlich zu seiner Bestattung gemacht wurde als eine Ehrenbezeigung. So wie wir ein Osterfeuer vielleicht machen würden. Und so ein Brand wird von keinem seiner Vorgänger berichtet. Das ist interessant. Und es könnte ein Hinweis darauf sein, ja, es ist einiges geblieben von ihm. Sie waren dankbar für seinen Dienst. Es hat sich nicht am Ende seiner Herrschaft alles aufgelöst in Chaos. Und wir werden dann an seinem Sohn Josaphat sehen, dass er doch einiges Gutes von seinem Vater mitgenommen hat. Und wir dürfen hoffen, obwohl Asa am Ende viel kaputt gemacht hat, war sein Glaube doch offensichtlich echt. Auch wenn er manchen Fehler nicht bereinigt hat, so hat ihn der Herr am Ende offensichtlich doch als den Seinen anerkannt. Und das ist das Wichtigste. Hauptsache, wir kommen in den Himmel. Hauptsache, wir sind dabei. Und in dem Sinne hat Paulus das ja auch geschrieben, was Bruder Nordsieg uns im ersten Teil des Gottesdienstes vorgelesen hatte. 1. Korinther 3, da steht in Vers 14 über das Gericht, das das Leben der Christen nochmal erfahren wird. Eine letzte Bewertung unserer Lebensbilanz, 1. Korinther 3. Da sagt Paulus, ich erinnere nochmal, in Kapitel 3, Vers 14, 1. Korinther 3, Vers 14, wird jemand das Werk bleiben, das er auf den Grund Christus gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber, Klammer auf, wenn er echter Christ war, Klammer zu, wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Daran musste ich denken, bei diesem Ende von Asa. Und ihr Lieben, möge der Herr uns vor einem solchen Ende bewahren. Natürlich sind wir alle in letzter Instanz auf Gottes Gnade angewiesen. Natürlich sind wir alle in letzter Instanz auf Gottes Gnade angewiesen. Und natürlich kommen wir nur in den Himmel, weil wir Jesus haben und seine Vergebung. Das ist der einzige Grund, warum wir in den Himmel kommen. Dass er für meine Schuld starb. Dass ich seine Rettung im Glauben ergreifen durfte. Und wenn Asa in den Himmel kommt, dann deshalb, weil er dem lebendigen Gott vertraut hat, der einmal Jesus schicken würde. Darum kommt Asa in den Himmel, aus keinem anderen Grund, wenn er in den Himmel kommt. Das halte ich für wahrscheinlich, nach allem, was wir gelesen haben. Und umgekehrt, wer jetzt ohne Jesus stirbt, kommt nicht in den Himmel, sondern in die Hölle. Das sagt die Bibel auch sehr klar. Wir sind alle auf Gottes Gnade angewiesen, in Jesus. Und doch möchte gerade Jesus von seinen Leuten, die er doch mit seinem Heiligen Geist ausgerüstet hat, die er täglich führen und beschützen will. Jesus möchte, dass unser Leben einmal anders über die Zielgerade geht als das von Asa. Das will er von uns. Und so wollen wir es dann ja auch gleich singen. Ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Ich will danach trachten und darum kämpfen, treu zu bleiben dem Herrn, auch auf der Zielgerade. Und so wird es auch in vielen Beerdigungsliedern in unserem Gesangbuch gesagt. Zum Beispiel 331, wer weiß, wie nahe mir mein Ende. Da heißt es in Strophe 7, so komm mein End heut oder morgen. Ich weiß, dass mir es mit Jesus glückt. Ich bin und bleib in deinem Sorgen, also in deiner Fürsorge, mit Jesu Blut schön ausgeschmückt. Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut, mach's nur mit meinem Ende gut. Ich leb indes in dir vergnüget und sterb ohn alle Kümmernis. Mir genüget, wie mein Gott es füget, ich glaub und bin es ganz gewiss. Mein Gott, aus Gnad durch Christi Blut machst du's mit meinem Ende gut. Darauf dürfen wir uns verlassen. Und das möchte Jesus seinen Leuten schenken. Dass bei uns am Ende eben nicht die Fehltritte stehen, sondern feste Tritte, wie die Bibel sagt. Das will Jesus schenken, dass wir beten mit Psalm 17, Vers 5, erhalte meinen Gang auf deinen Wegen, dass meine Tritte nicht gleiten. Und Psalm 37, Vers 23 bekräftigt nochmal, von dem Herrn kommt es, wenn eines Mannes Schritte fest werden. Und einer Frau Schritte genauso. Wilhelm Busch hat das einmal so formuliert. Er hat gesagt, es gibt so viele Gotteskinder, die sich nur von einem Tag zum anderen notdürftig durchschlagen. Gewiss, es ist ein Zeichen für die Größe der Gnade, dass sie für jeden Tag ausreicht. Doch ich glaube, der Herr hat mehr mit uns vor. Er will uns zum Segen setzen, auch für andere, die ihn noch nicht kennen. Und dann fährt Wilhelm Busch fort, wir sollen nicht am Boden kriechen, sondern die auf den Herrn harren, sollen auffahren mit Flügeln wie Adler. Wir sollten nicht nur die Vergebung rühmen können, sagt Wilhelm Busch, sondern auch etwas wissen vom Sieg über die Sünde. Wir sollten nicht nur die Vergebung rühmen können, auch wenn das das Wichtigste ist, sondern auch etwas wissen vom Sieg über die Sünde. Wie kommen wir dahin? Gott hat dafür gesorgt, dass schon hier in unserem Text gegen Ende, und damit kommen wir zum Schluss, der Blick weit über Asa hinausgeht. Das ist unser Vers 9, Kapitel 16, Vers 9 am Schluss. Da heißt es, denn des Herrn Auge schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Und Schlachter hat das auch sehr gut übersetzt. Er hat gesagt, denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Des Herrn Auge schauen alle Lande. Und wenn wir uns an Asas Erweckungszeit zurückerinnern, dann war das Schlüsselwort suchen. Wir suchen den Herrn, wir suchen seinen Willen, wir suchen seine Nähe, wir suchen sein Wort. Aber auch umgekehrt gilt, und das ist so schön, der Herr sucht uns. Das steht in diesem Vers 9, der Herr sucht uns. Zum ersten Mal hat er dich gesucht, als du Christ wurdest. Als er das in deinem Leben wahrgemacht hat, was Jesus in Lukas 19, Vers 10 sagt, ich bin gekommen, um die Sünder zu suchen. Da hat er dich gesucht, da hat er dich gefunden. Und auch jetzt, wo du mit ihm lebst, wo du zu ihm gehörst, wo du sein Kind bist, da sucht er dich, da sucht er deine Nähe. Da will er dich stärken, da will er dich führen jeden Tag. Da schaut er jeden Tag alle Lande, um dich zu sehen, um dir nahe zu sein und um dich immer wieder auch zu ermutigen. Vertraue mir, sei mir treu. Setz dich mit ganzem Herzen ungeteilt für mich ein. Vertraue mir, ich bring dich durch. Und schauen Sie, Gottes Augen haben eben nicht aufgehört, in dieser Weise in alle Lande zu schauen, um die zu stärken, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Und deshalb darfst du das ganz persönlich nehmen. Gott will sich mächtig erweisen an dir. Er will dich persönlich stark machen. Die Frage ist nur, was für ein Herz wird er bei mir finden? Was für ein Herz wird er bei dir finden, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind? Das Leben des Asa mit seinem Auf und Ab sollte für uns alle ein starker Anstoß sein, dass wir uns ehrlich fragen, wie sieht es zurzeit in meinem Herzen aus? Wie sieht es zurzeit in meinem Herzen aus? In welche Richtung bewegt sich eigentlich mein Leben zurzeit? Gehe ich bewusste Schritte, um Jesus zu folgen? Eigene Schritte, um ihm zu dienen? Mache ich Fortschritte? Und wenn einmal Fehltritte passieren, flüchte ich mich dann zu der Vergebung, die nur Jesus mir schenken kann. Des Herrn Auge schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Wir beten. Ja, lieber Herr, darum bitten wir dich, dass du unser Herz so bewegst und uns so veränderst, dass es immer ungeteilter auf dich gerichtet ist. Danke für deine unendliche Treue. Und schenk es uns, dass wir jetzt auch in der Woche, die vor uns liegt, Tag für Tag in deiner Nähe leben. Herr, wir brauchen dich. Bitte, trag uns durch. Amen.